Hab auch den Herrn nach einem entsprechenden Wort gefragt, das ihr mitnehmen könnt, ein Stück weit, dass ihr jetzt praktisch, ich weiß ja, die heute Abend hier sind, das sind die wirklich Hungrigen. Ich habe ein Wort, das eigentlich, oder das ist mein Ziel mit diesem Wort, euch nicht in eine Sommerpause zu führen, denn eigentlich ist es so, also wenn man mal, ich weiß nicht, wie viele von euch mal an der Uni studiert haben, für gewöhnlich ist es so, also eben man hat zwei Semester, dann kommen eigentlich noch Prüfungen, da müssen wir mal drüber reden, wie wir das noch machen mit den Prüfungen. Und in der Sommerpause, also zuerst kommen die Prüfungen und dann ist es eben so, dass man eigentlich, man hat zwar zwei Monate zum Beispiel Semesterpause, aber also zumindest als ich studiert habe, war es so, das war nicht so, dass man zwei Monate Urlaub machen konnte, man konnte. Aber eigentlich konnten sich die meisten das nicht leisten, und zwar aus zwei Gründen. Die einen konnten sich es nicht leisten, weil sie in der Zeit arbeiten mussten, um dann wieder die nächsten Monate Studium zu finanzieren. Und die anderen konnten sich das nicht leisten, beziehungsweise man hatte dann einfach auch bestimmte Studien, man hatte Selbststudienaufgaben, man hatte dann ab einem gewissen Semester eine Diplomarbeit, also oder Examens- oder Magisterarbeit zu schreiben, wo man sich damit beschäftigen musste. Man hatte Praktika zu absolvieren, sodass eigentlich im Endeffekt außer den üblichen 2-3 Wochen Urlaub meistens nicht viel übrig blieb, obwohl man 2 bis 3 Monate eigentlich Ferien hatte. Aber es war einfach fix, dass diese Zeit vor allen Dingen eine Zeit des Selbststudiums und des Praktikums war. Und ich denke, in so eine Zeit möchte ich euch gerne jetzt heute Abend dann auch entlassen, in eine Zeit des Selbststudiums und des Praktikums. Wie in den meisten Studieneinrichtungen kann man auch den Praktikumsort selbst wählen. So, man kann also, man wird nicht unbedingt zugewiesen. Also ich kann mich erinnern, in meinem ersten Studienjahr, also zuerst mussten wir in den Ernteeinsatz, in die Zwiebelernte, die Apfelernte und dann die Zwiebelernte. Das gehörte also obligatorisch dazu. Und dann kann ich mich auch noch erinnern, wir mussten nach dem ersten Studienjahr ein sogenanntes Ferienlagerpraktikum machen. Das heißt, wir mussten also mit einer Gruppe von Kindern 2 Wochen in ein Ferienlager fahren, um unsere ersten pädagogischen Erfahrungen zu sammeln. Wobei ich sagen muss, mich hat es nicht ganz so hart getroffen. Ich hatte zwar zuerst, sollte ich eigentlich auch eine Gruppe übernehmen, aber dann wurde festgestellt, dass der eigentlich geplante Rettungsschwimmer nicht mit war, sodass ich dann den Job des Rettungsschwimmer hatte. Das war eigentlich ein sehr ruhiger Posten. Wir waren an der Ostsee oben und da ist es so, dass, also damals waren einfach die Regelungen so, dass jedes Ferienlager, jede Gruppe, die dort baden wollte, seinen eigenen Rettungsschwimmer mitbringen musste. Und dann musste man sich dort anmelden und alles, was ich machen musste, war eigentlich zu schauen, dass alle wieder aus dem Wasser kommen. Was auch genügend Nerven kostet, aber ich hatte meistens eigentlich frei. Also ich hatte nicht so die nervigen Abende noch, wo ich dann irgendwie eine Herde Flöhe ins Bett bringen musste und all das. Aber es war trotzdem ein Praktikum und ich musste Dinge anwenden, die ich gelernt hatte. Und ich musste zwar weniger im Studium, sondern mehr eigentlich in der Ausbildung für den Rettungsschwimmerschein. Aber es war einfach eine Zeit, wo ich das anwenden und umsetzen musste. Ja, und ich habe viele Male danach, eigentlich war ich noch in Ferienlagern, weil das war die lukrativste Art, sich eigentlich in den Ferien Geld zu verdienen. Du bist mit in irgendein Ferienlager gefahren, 3-4 Wochen und hast dort irgendwelche Gruppe von Kindern gehabt oder irgendwelche Stationen betreut oder eben als Rettungsschwimmer und hast dann noch Geld dafür gekriegt am Ende und hattest auch noch deine Scheine entsprechend absolviert. Das war eigentlich immer eine gute Art. Und ich glaube, du musst um einen Heilungsdienst im Reich Gottes zu bekommen, musst du nicht dem Herrn Scheine vorlegen. Du musst auch nicht vorweisen, wo und wie viel und was du alles gemacht hast. Aber ich glaube, du musst die Tests bestehen. Und die Tests sind, dass, ob du das willst oder nicht, jemand dir vor die Nase fällt, der ein gesundheitliches Problem hat. Und der Heilige Geist wird anklopfen und sagen, möchtest du ihn nicht fragen, ob du beten darfst? Und wisst ihr, das muss nicht unbedingt so sein, dass wir selber, wie soll ich sagen, uns da irgendwie aufdrängen oder dass wir, das kann ganz, ganz organisch passieren. Ich erinnere mich immer dran, vor vielen Jahren, wann war das, 1999, irgendwann zwischen 99, Anfang 2000, habe ich eine Nachbarin getroffen und ich sah, dass die mit 2 Krücken kam. Und dann habe ich sie gefragt, was denn passiert ist. Und sie sagte dann, ja, sie hätte sich also den Knöchel irgendwie verletzt und sie konnte da sich kaum fortbewegen. Und wir haben beide ganz oben gewohnt, also im 3. Stock. Sie auf der einen Seite, wir auf der anderen. Und ich habe dann gesagt, naja, ich gehe schon mal vor. Und wie ich das gesagt habe, sagt der Heilige Geist zu mir, du könntest doch für sie beten. Und dann meine erste Reaktion war, nö, jetzt doch nicht. Und außerdem eben, ich kannte sie ja und ich wusste ja, sie war ganz auf einer anderen Linie. Und ja, das war irgendwie, nee. Und dann hatte ich ja auch noch den Jeremy dabei und der wollte hochgehen. Und ganz abgesehen davon war ich auch schwanger und war froh, dass ich zu Hause war. Und wie, das waren tausend Entschuldigungen und jede einzelne hätte schon gereicht und in der Summe sowieso. Und ich bin oben angekommen und dann sagt der Herr zu mir, du hättest für sie beten können. Was für eine Gelegenheit. Und dann habe ich so gesagt, gut Herr, wenn du willst, dass ich für sie bete, dann gib mir eine zweite Chance. Und weißt du was? Der Herr ist treu. Und bis ich dann den Jeremy also ausgezogen hatte und so weiter, noch bevor ich die Wohnungstür zumachen konnte und verschwunden war endgültig sozusagen, war sie auch die Treppe hochgekommen. Und dann sagte der Herr zu mir, hier ist deine zweite Chance. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie. Ja, mit Nachbarn ist das immer so eine Sache, die ziehen ja nicht aus, nur weil du dich mal daneben benommen hast oder weil du eine peinliche Situation mit denen erlebt hast, sondern die bleiben ja dort. Also habe ich gesagt, sie wusste schon, was wir machen, wir hatten mal drüber geredet, also habe ich gesagt, weißt du was, ich könnte eigentlich noch für dich beten, weil im Markus-Evangelium steht, dass wir auf Kranke die Hände auflegen können im Namen Jesu und dass sie geheilt werden und dass es besser mit ihnen wird. So, und dann sage ich, darf ich dir die Hände auflegen? Sagt sie, ja, ja. Und dann saßen wir da auf der Treppe, dann habe ich ihr die Hände aufgelegt. Und während ich so bete, es war ein relativ kurzes Gebet, aber ich habe noch gemerkt, während ich so bete, ich habe natürlich ganz starr auf den Knöchel geguckt, aber ich sah, wie sie mich anguckte, so auf so eine ganz überraschte Art und Weise. Und dann gucke ich zurück und dann sagt sie auf einmal zu mir, es wirkt schon. Es wirkt schon. Die Frau war nicht bekehrt und ich weiß auch nicht, man kann nicht reingucken in die Leute, aber es ist mir nicht wirklich bekannt, dass sie sich bis jetzt bekehrt hat. Aber das spielt auch nicht so eine große Rolle. Sie ist in dem Moment dem Herrn und der Kraft Gottes begegnet. Und Gott hat sich ihr erweisen können. Er hat ihr zeigen können, was er kann und wer er ist. Und dass er etwas kann und dass er real da ist. Und das ist, worum es geht. Vor allem, wenn wir für Ungläubige beten. Und das klappt eben so oft so gut, weil das nur an unserem Glauben hängt. Die Ungläubigen glauben ja selber nicht dafür. Und das ist super. Das ist wirklich super. Die sind einfach, wenn die ein bisschen auf freudigen Erwartung sind, ist es so leicht. Und sie erwarten was, wenn du es ihnen anbietest und sie ja sagen. Und selbst wenn sie sagen, manche sagen ja einfach nur, ja, nützt nichts, so schadet nichts. Aber immerhin, das ist ein Anfangspunkt. Und dann kann der Herr sie überraschen, dann kann der Herr ihnen begegnen. Und das ist mehr als tausend Worte, tausend überredende Worte über wie gut Gott ist. Das kann mehr tun als 20 Bibelstellen oder so. Und ich habe inzwischen gelernt und trainiere mich immer wieder, den Herrn selber zu Wort kommen zu lassen. Mit anderen Worten, ihm Gelegenheiten zu geben, sich zu beweisen. Was wir machen müssen, ist einfach nur Chancen zu geben. Und ich erlebe das immer wieder, dass auch Leute von meiner Familie, sie sagen, ja, ich glaube ja nicht wirklich dran, aber könntest du vielleicht dafür beten? Also nicht jetzt am Telefon, sondern einfach nachher dann. Ja, und dann bete ich nachher dann. Und dann höre ich, was der Arzt gesagt hat und wie sich Dinge verbessern und wie sich wieder erwarten, und die Ärztin war selber ganz überrascht, Dinge verändern. Und auch wenn im Moment vielleicht nicht die Freiheit da ist, die Hände aufzulegen oder ich auch merke, es ist nicht dran, so bin ich doch dran und lass, ich sag's mal so salopp, lass meine Leute, die der Herr mir irgendwo um mich herum anvertraut, nicht einfach wegsterben. Und das ist, um was es geht. Dass wir uns trainieren, dass wir auch vor größeren Dingen nicht mehr Angst haben. Und es fängt mit dem kleinen Schnupfen an. Und manchmal gibt es Niederlagen und manchmal sind Dinge auch so hartnäckig und manchmal musst du mehr zum Arzt gehen, als es dir lieb ist. Aber du weißt in deinem Herzen, der Tag wird kommen, wo auch solche Probleme kein Problem mehr sind für meinen Glauben, weil ich dahin wachse, weil ich weiter studiere. Nach dem ersten Studienjahr im Ferienlagerpraktikum, das war viel stressiger und viel anstrengender für mich als nach dem vierten Studienjahr im Ferienlagerpraktikum. Da habe ich es relativ locker genommen und habe die Zeit sehr genossen. Da haben wir es wirklich richtig gut gehabt. Ich hatte eine Freundin, die ein paar Mal mit mir zusammen im Ferienlager war. Und wir hatten es richtig gut, wir konnten es richtig genießen. Ja, und da haben unsere bisschen anstrengenden Mädels da durch die Nachtwanderung geschickt und geplagt und herausgefordert, dass sie da mal richtig müde waren und geschlafen haben auch und so weiter. Und genau so ist es mit Heilung. Du fängst vielleicht jetzt an einem Punkt an und denkst, Mann, wie soll das jemals funktionieren? Und vielleicht hast du eben erlebt, wie jemand auch erlebt hat, wie es besser geworden ist. Und dann schneidest du dich in den Finger und dieser Schmerz hört nicht auf und es hört nicht auf zu bluten. Und du denkst, meine Güte. Aber du bleibst einfach dran und du gehst weiter und du weißt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo du in so einer Situation zu dem Schnitt sagst, schließe dich im Namen Jesu, und er wird sich schließen. Und du liest Zeugnisse darüber und du bleibst einfach dran und irgendwann wirst du dem Husten und der angehenden Erkältung gebieten und sie wird weggehen, bevor sie überhaupt gelandet ist. Das sind die entscheidenden Punkte. Nicht, dass wir alles können, dass wir alles wissen oder alles haben, sondern dass wir dranbleiben, dass wir sagen, also wenn man mir sonst auch alles andere Negative nachsagen kann, aber eins kann man nicht sagen, dass ich schnell aufgegeben hätte. Ich gebe nämlich überhaupt nicht auf. Und ich bleibe so lange, bis ich rausgefunden habe, wie funktioniert dieses Wort. Und dann fängt es an zu funktionieren. Und ich bin immer wieder überrascht, wie selbst so ein Ferngebet, selbst wenn Gott nicht unmittelbar von der Person, für die man betet, die Ehre kriegt, weil die Person im Moment das nicht wirklich annehmen kann, dass es der Herr gemacht hat, dann macht es der Herr trotzdem, um deinetwillen, weil du dich an ihn gewandt hast. Und weil er für dich was tun will und weil er dich ermutigen will, bleib dran, halte fest, mache weiter, gib nicht auf, lass sie nicht einfach wegsterben, wenn sie noch nicht errettet sind. Tu alles, um es ihnen wirklich schwer zu machen, aus diesem Leben zu gehen, ohne den Herrn Jesus angenommen zu haben. Ja, und manchmal ist die große Herausforderung, dass man nicht unbedingt den Namen Jesus erwähnen darf, weil es eben Schwierigkeiten gibt oder weil es eben kein Gesprächsthema ist. Aber du kannst immer noch dranbleiben und dafür beten und dir immer wieder sagen, und eines Tages, wie in der Werbung, eine meiner Lieblingswerbungen, schon Jahre alt, eine Danone-Werbung, aber es ist egal, um was es geht, aber da heißt es einfach, dieser Slogan, und der ist mir geblieben, früher oder später kriegen wir sie alle. Und das ist mein Slogan, nicht mit Danone-Joghurt, ist mir egal, was für ein Joghurt du isst, aber früher oder später kriegen wir sie alle, jedenfalls alle, die auf deiner Liste stehen und die du schon lange oder auch seit kurzem umbetest und dranbleibst und wo du sagst, die gehören ins Reich Gottes, das hat der Herr mir gezeigt. Und es braucht oftmals wirklich nur eine Person, die dranbleibt. Und eines Tages, wenn du, vielleicht verlierst du die Person sogar aus den Augen und weißt gar nicht, was draus geworden ist, aber eines Tages im Himmel triffst du sie wieder. Und dann wird sie kommen und sagen, ich bin so dankbar, dass du nicht aufgegeben hast. Ich habe nämlich gerade hier mit dem Engel gesprochen und der hat mir gesagt, du warst die Person, die mich hier reingebetet hat. Ich wollte mich noch bei dir persönlich bedanken. Und das wirst du erleben, wenn du im Gebet dranbleibst. Und du wirst es hier auf der Erde vielleicht nie sehen und hier auf der Erde sieht es so aus, als ob jeder, für den du betest, stirbt. Und ich sage euch was, die ersten Leute, die ich über Heilung gelehrt habe und für die ich gebetet habe, die sind gestorben. Aber jetzt muss ich was auch noch sagen. Die sind erst gestorben, nachdem ich aus bestimmten Gründen nicht mehr mich mit ihnen getroffen habe. Die sind nicht währenddem gestorben. Und das hat mir der Herr hinterher gezeigt. Und er hat gesagt, wenn du dranbleibst mit den Leuten und wenn die Leute sich danach ausstrecken, das zu ergreifen, dann gebe ich eine Gnadenzeit, dann gebe ich eine Extrazeit. Und das kannst du beanspruchen. Ich meine, guck dir Hiskia an. Da stand fest, fertig, Schluss, aus. Der war krank, fertig, todkrank. Krebs im Endstadium oder was auch immer es war, steht nicht genau da. Und der Herr hat ihm noch 15 Jahre gegeben. Warum? Weil er gesagt hat, Herr, was immer es braucht, ich möchte noch Zeit haben, gib mir noch Zeit. Und dann hat der Herr den Propheten geschickt und hat gesagt, hör zu, das ist das Wort des Herrn, 15 Jahre. Mach was draus, Junge. Und genau eine solche Stelle wollen wir uns jetzt angucken. Genau das ist auch ein bisschen das Thema und das betrifft auch uns, die wir gläubig sind und die wir diese Wahrheiten kennen, wenn wir selber Heilung erlebt haben, also wenn du jemals in deinem Leben bis jetzt Heilung erlebt hast, an deinem eigenen Leib oder für jemanden, für den du gebetet hast, dann ist das heute ein Wort für dich. Markus 1, Abvers 29. Und zugleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder, und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich. Und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren, und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Einfach mal bis dahin, das bis Vers 37. Also fangen wir mal vorne an. Wenn man weiter vorher liest, also wenn man am Vers 21 anfängt, dann geht Jesus in die Synagoge am Sabbat und er lehrte in Kapernaum, also in seiner Heimatstadt, wo er gewohnt hat zu der Zeit. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten und so weiter. Und dann war da ein Mann mit einem unreinen Geist und Jesus hat diesen Geist ausgetrieben. Das war das Tagesprogramm. Ich weiß nicht genau, wie lange das alles gedauert hat, aber ich würde mal schätzen, so, es war früher Nachmittag mindestens schon. Weil es heißt, er lehrte und sie erstaunten sich. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen die jüdischen Gewohnheiten kennen. Das ist nicht so wie bei uns. Die Juden lieben zu reden und zu debattieren und man sitzt zusammen und man tauscht sich aus und sie erstaunten sich und sie fragten ihn und wollten wissen und so weiter. Da war Zeit vergangen. Also der hat eine Menge Zeit an dem Tag in der Synagoge vermutlich verbracht und es war sowieso Sabbat und es hatte sowieso keiner was zu tun, weil am Sabbat war nur erlaubt der Weg in die Synagoge und wieder nach Hause und es war vorgekocht und es war alles schon vorbereitet, ja, weil am Sabbat sollte einfach der Mensch ruhen und in der Synagoge sich mit den Dingen Gottes beschäftigen. Deswegen heißt es auch ein Sabbatweg, das war eine bestimmte Länge. Ich sage mal, das war so der durchschnittliche Weg, den der Jude in die Synagoge brauchte und wieder zurück. Und mehr hatte er nicht zu tun. Also kannst du dir vorstellen, sie haben sich lange dort verweilt. Vermutlich war es Nachmittag, Abend, bis sie dann kamen. Und als sie die Synagoge verließen, ging Jesus mit Jakobus und Johannes in das Haus von Simon und Andreas. Ganz offensichtlich, also in das Elternhaus in das Haus, wo Simon und Andreas wohnten oder mindestens einer von ihnen, also vermutlich mindestens Simon Petrus hat dort gewohnt, denn seine Schwiegermutter war auch in dem Haus. Da gibt es verschiedenste Informationen, die du da erhältst, zum Beispiel, dass Petrus verheiratet war. Ein kleiner Schleichpfad nebenbei, wenn du mal Lust hast, drüber nachzudenken, der war verheiratet. Und das ist in Markus 1, das ist am Anfang vom Evangelium. Und ist trotzdem 3 Jahre mit Jesus rumgezogen. Der war verheiratet, möglicherweise, nein, nicht möglicherweise, sehr wahrscheinlich hat er auch Kinder gehabt. Und auch seine Schwiegermutter lebte mit bei ihm im Haus. Was, wenn man jetzt mal so ein bisschen familiär und so weiter nachdenkt, ein Indiz dafür sein könnte, ohne dass ich mich da so festlege, dass sein Schwiegervater nicht mehr gelebt hat, dass er die also auch mit versorgt hat. Denn sonst hätte die vermutlich mit ihrem Mann zusammen gewohnt, nehme ich mal an. Denn es heißt ja auch nicht bei seinen Schwiegereltern im Haus, sondern seine Schwiegermutter war da. So, einfach mal so ein paar Nebenbei-Gedanken, weil wir denken immer, ja, das war damals alles ganz anders, aber eigentlich denken wir gar nicht darüber nach. Wir denken gar nicht darüber nach, was haben eigentlich die Familien der, und ein Teil davon war das auf jeden Fall, verheirateten 12 Apostel eigentlich während dieser Zeit gemacht. Also möglicherweise war Johannes noch nicht verheiratet, weil er sehr jung war, als er berufen wurde und Jesus nachgefolgt ist. Aber was haben die Familien in der Zeit gemacht? Einfach mal so im Hinterkopf, weil wir so oft denken, was alles nicht geht, wegen der Familie. Und ich überlege vielleicht auch so spontan gerade, ob die Schwiegermutter begeistert war von der Vorstellung, dass ihre Tochter die ganze Zeit mit ihr da im Haus war und ihr Schwiegersohn, der eigentlich fischen sollte, um Geld reinzubringen, da mit diesem Jesus, von dem man nicht wirklich wusste, was das für einer ist, umherzog. Einfach mal so ein paar Gedanken so ganz am Rande nebenbei, aber das ist vielleicht dann mehr mal eine Predigt für den Sonntagsgottesdienst. Aber jetzt möchte ich mal hier ein Stück weitergehen. Jesus kommt also dort in das Haus. Der hat den ganzen Tag, fast den ganzen Tag vermutlich, sich mit den Gesetzeslehrern auseinandergesetzt. Er ist wahrscheinlich auch angegriffen worden, er ist hinterfragt worden, also verbal natürlich. Er hat den ganzen Tag mehr oder weniger gepredigt, er hat seine Kraft oder die Kraft Gottes demonstriert, indem er diesen Dämon ausgetrieben hat. Hat natürlich, und das ging auch nicht so, der Geist wurde ausgetrieben und dann heißt es ja im Vers 27 so, dass alle untereinander fragten und sprachen, was ist das, was für eine Lehre ist das? Mit Vollmacht gebietet er und so weiter. Und das ist nicht, dass er das einfach gemacht hat und dann konnte er gerade gehen. Nein, dann haben sie ihn natürlich befragt und da ist viel mehr passiert, als hier aufgeschrieben ist. Also kam er nach Hause und du kannst davon ausgehen, er war müde. Und er war genauso Mensch wie du und ich. Also er hatte genauso einen Leib, der müde war. Oder er hatte genauso einen Leib, der vermutlich Hunger hatte. Und worauf er sich jetzt gefreut hat, ist, dass er jetzt zu Simon ins Haus kam. Und es steht auch nicht da, dass da ganz viele Jünger mit waren, sondern mit Jakobus und Johannes. Nur die beiden, seine Engsten, die waren mit ihm. Vermutlich war Simon schon vorgegangen und hatte schon, das war schon dran, das vorzubereiten und so weiter, dass auch alles gut ist. Also sozusagen ein richtig gemütliches, nettes Abendbrot im kleinen Kreis. Das habe ich mir jetzt verdient. Den ganzen Tag habe ich den Leuten gedient. Den ganzen Tag habe ich mich erklärt und gerechtfertigt und die Kraft Gottes demonstriert. Und jetzt freue ich mich einfach, dass mir gedient wird. So, und dann kommt er rein und was sieht er? Anstatt was zu essen, hat er da eine kranke Schwiegermutter. Und was macht er? Also er kommt rein und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und ich, wisst ihr, ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen. Er war Mensch, er war genauso Mensch und hat seinen Körper genauso gefühlt wie wir. Ja, und er war genauso müde vom Reden, wie wir müde sind, wenn wir den ganzen Tag geredet haben. Also Leute, die zum Beispiel Lehrpersonen, die wissen, wie müde man einfach vom Reden werden kann. Und das Lehren, man redet ja nicht nur, sondern man gibt ja etwas von sich in dem Ganzen. Und dass das sehr, sehr müde macht und alles, was man dann noch möchte, ist eigentlich in Ruhe gelassen werden, was Schönes essen, ein bisschen nette Gemeinschaft haben. Und ich glaube, das war so seine Vorstellung. Und dann kommt er da zur Tür rein und noch eher richtig drin ist, denn hier steht sogleich: Jesus, Jesus, Mensch, die Schwiegermutter von Petrus, die ist krank und die hat so schlimmes Fieber und wir machen uns ja solche Sorgen, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen und nichts mit Essen und gemütlich hinsetzen und komm, Jesus, ruh dich erstmal aus, du hast den ganzen Tag gedient. Nein. Und was macht Jesus? Jesus regte sich furchtbar auf, dass das Essen noch nicht fertig war. Jesus hatte absolut keine Lust, jetzt schon wieder mit dem Unglauben aller zu tun zu haben. Eben hat er da einen Dämon ausgetrieben und ein Großteil der Leute war vermutlich mit dabei. Die sind einfach vielleicht ein bisschen früher gegangen, um das Essen vorzubereiten. Aber die Frauen, die waren nicht zu Hause am Sabbat. Die waren alle gottesfürchtigen Mitglieder einer jüdischen Familie, waren am Sabbat in der Synagoge. Und auch wenn sie vielleicht vieles von den Lehren nicht verstanden haben, weil ihre Bildung nicht so weit war, sie haben zumindest die Sache mit dem Dämon mitgekriegt, denn der unreine Geist zerrte ihn und schrie mit lauter Stimme. Das war also auch auf den Plätzen, auf den höheren oder hinteren Plätzen, wo die Frauen waren, sicher gut zu hören und zu sehen. Dann sind sie wahrscheinlich ein bisschen früher nach Hause geeilt, weil sie wussten, ah, Jesus kommt heute Abend, dass schon alles vorbereitet ist und die Schwiegermutter, weiß nicht, vielleicht ging es ihr nicht gut schon vorher oder was, hatte hohes Fieber. Und was macht Jesus? Er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Und ich möchte einfach jetzt kurz mal auf diese Worte eingehen. Ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und ich habe einfach mal Bibelverse gesucht, wo etwas steht, dass Jesus die Hand von jemand nahm und die Person aufrichtete. Weil wie stelle ich mir das vor? Ich stelle mir vor, die Person liegt und Jesus nimmt die Hand und richtet sie auf. Mehr hat er nicht gemacht. Es steht nicht da, er befahl dem Fieber oder gebot dem Fieber oder irgendetwas, sondern er rührte in Matthäus 8, Vers 15, dieselbe Begebenheit, da steht sogar nur, er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Und mir gefällt eigentlich die Stelle im Markus besser, weil da heißt, er nahm ihre Hand und richtete sie auf. Und wenn wir mit Menschen um Heilung beten, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir diese Leute aufrichten. Und das ist, was der Herr auch zuerst machen möchte. Weil ich glaube, dass die, ich will ihr nichts unterstellen und ich kann sie auch im Moment nicht mehr fragen, aber ich glaube, dass das ein sehr schlimmes Fieber war. Und Schwiegermütter waren auch damals schon in einem höheren Alter. Und vielleicht hat sie sich gefürchtet, dass sie stirbt. Sie war wahrscheinlich ganz mit sich und all dem beschäftigt und sie war so drin in ihrem Ding, würden wir sagen, dass sie vielleicht gar nicht wahrgenommen hat, dass Jesus jetzt da ist und dass sie ihn bitten könnte, sie zu heilen oder irgendetwas. Und manchmal, wenn Leute krank sind, dann sind sie so in ihrem Ding drin und auch wenn du selbst irgendwelche körperlichen Anfechtungen hast oder Krankheiten hast, vor allem wenn man das auch vielleicht schon länger hat oder wenn es sehr schlimm ist, sehr schmerzhaft ist, dann ist man manchmal so in dem Ding drin. Und was man dann tun muss, ist die Hand von Jesus ergreifen und sich aufrichten lassen. Und das ist immer das Erste, was der Herr tun möchte. Der wird nicht vom Himmel runterfallen. Er möchte auch nicht, dass du aufspringst und 1000 Bekenntnisse sprichst, wenn es dir nicht gut geht und wenn du womöglich gar nicht sprechen kannst vor lauter Halsschmerzen oder Kopfschmerzen oder was weiß ich, fällt dir gar nichts ein, was du bekennen könntest, weil dir der Kopf so brummt oder was auch immer. Und das, was Jesus hier tut, ich glaube, das ist wie ein, jede Heilung, der Manfred hat ja mit euch verschiedenste Heilungen angeschaut von Jesus, und jede Heilung zeigt ein Stückchen auch ein göttliches Prinzip. Das ist nicht nur diese eine Heilung, die so war, sondern das ist ein göttliches Prinzip, und es gibt eine Reihe anderer Heilungen, die nach demselben Prinzip funktioniert haben. Zum Beispiel das Mädchen, die Tochter des Synagogenvorstehers. Und als er aber die Menge, das ist Matthäus 9, Vers 25, hinausgetrieben hatte, ging er hinein zu dem Mädchen und ergriff ihre Hand, und das Mädchen stand auf. Er ergriff die Hand des Kindes und half ihr aufzustehen. In Markus steht, Markus 5, Vers 41, dieselbe Stelle, da steht, und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Er sagt nicht, sei geheilt, sondern was sagt er? Er sagt etwas, um sie aufzurichten. Und das ist genau, was der Herr tut in so einer Situation, wenn es dir schlecht geht. Das Erste, was der Herr dir sagt, ist, nimm meine Hand und steh auf, und zwar innerlich. Wenn du Heilung empfangen willst, musst du innerlich aufstehen. Dein Körper mag noch liegen. Du magst körperlich nicht in der Lage sein, aufzustehen. Aber du musst innerlich dagegen aufstehen. Und ich habe im Laufe der Jahre so viele Menschen gesehen, die krank waren, leicht oder schwer, schlimm oder nicht so schlimm. Und die einfach nicht bereit waren, innerlich dagegen aufzustehen. Und da kann der gesalbteste Prediger kommen, wenn du nicht bereit bist, die Hand Jesu zu ergreifen und innerlich aufzustehen, kannst du die Heilung nicht empfangen. Es gibt noch weitere Stellen. Markus 3, Vers 3, da geht es um einen Menschen, der eine verdorrte Hand hat. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und wir wissen, dass er ihn dann heilt. Und dann kam ja diese ganze Diskussion, ob man am Sabbat heilen darf. Aber was sagt er? Zuerst sagt er zu diesem Mann, steh auf. Und das ist nicht nur ein steh mal auf und komm mal hierher. Dann hätte er einfach gesagt, komm mal in die Mitte. Wenn ich möchte, dass die Susan hier nach vorne kommt, dann sage ich nicht, Susan, steh auf und komm nach vorne, sondern ich sage, komm doch einfach mal. Und genauso unkompliziert hätte Jesus das auch gemacht. Wenn er also sagt, steh auf und komm in die Mitte, dann bedeutet das, steh innerlich auf, mach dich bereit für etwas, was ich tun kann. Bleib nicht liegen am Boden mit deiner Krankheit. Bleib nicht dort, wo dich der Teufel hinbuxiert hat. Da, wo dich die Krankheit hinbuxiert hat. Oder wo du dich selber vielleicht reingeredet hast in das. Und das ist der erste Schritt. Und wenn du innerlich aufstehst, das Erste, was sich verändern wird, sind deine Gedanken und dein Reden über die Krankheit. Und selbst wenn du noch nichts anderes außer deinem Mund bewegen kannst vielleicht, selbst wenn du ganz körpergelähmt bist oder wenn du zu schwach bist, auch nur den großen Zeh zu berühren, wenn du innerlich aufstehst, kannst du deinen Mund öffnen und kannst anfangen, etwas zu sagen. Und wenn du nur sagst, Teufel, ich stehe auf. Ich akzeptiere diese Krankheit nicht. Ich werde nicht daran sterben. Ich werde leben und die Werke des Höchsten verkünden. Und das kannst du tun, egal wo du bist und egal wie krank du bist. Und der Einzige, der das nicht tun kann, ist ein Koma-Patient. Aber weißt du was? Ich glaube, der Herr hat auch für Koma-Patienten seinen ganz speziellen Weg, um zu ihnen durchzudringen. Da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Und was du machen kannst, um einem Koma-Patienten aufzuhelfen, ist, du kannst ihm eine Endlosschlaufe an Predigten ins Zimmer stellen, sodass er ununterbrochen das Wort Gottes, vom Wort Gottes umgeben ist. Und der Herr wird zu ihm durchdringen. Dein Gebet und das Wort Gottes um ihn herum machen einen Weg, dass der Herr durchdringen kann. Also um die müssen wir uns nicht Gedanken machen. Das macht der Herr. Viel wichtiger sind die, die eigentlich denken können, die eigentlich da sind, die wahrnehmen können, die aber aus irgendwelchen Gründen lieber festhalten an, ich kann nicht. Wenn dieser Mann in der Synagoge mit der verdorrten Hand, wenn der gesagt hätte, ach, kann ich nicht sitzen bleiben, Jesus. Du siehst doch, mir geht's heute gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob er geheilt worden wäre. Wisst ihr, manchmal sind Leute zu uns in die Gemeinde gebracht worden, so mit der Diagnose Krebs im Endstadium, völlig ohne jegliche Erwartung. Mein Eindruck war ganz oft so mit dieser, ja, zeigt mal, ob ihr was könnt. Aber um das geht's nicht bei Heilung. Es geht nicht darum, was ich kann. Es geht nicht mal darum, was Gott kann, sondern es geht darum, was der Kranke empfangen kann, was du, wenn du es brauchst, empfangen kannst. Uns geht nur darum, was der Kranke will. Und Gott wird niemanden heilen, wenn der Kranke noch in der Lage ist, einen eigenen Willen zu haben und nicht aufsteht und sagt, ich mache mich bereit. Herr, du siehst es, innerlich bin ich aufgestanden und empfange jetzt meine Heilung. Und selbst wenn der noch auf der Trage liegt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Wandel mit dem Herrn überhaupt. Das ist übrigens ein Prinzip, was nicht nur für Heilung gilt. Das gilt für alles andere auch, für jede Situation, wo der Teufel dich auf den Boden geschmissen hat. Du magst äußerlich, sei es in deinen Finanzen, sei es in deiner Familiensituation, sei es in deiner Arbeitssituation, magst du noch am Boden liegen. Aber du kannst schon deinen Mund aufmachen und sagen, Teufel, aber ich bin schon aufgestanden. Innerlich bin ich schon aufgestanden und wart's ab, wenn der Rest von mir auch noch hochkommt. Und jeder Einzelne, der mit dieser Haltung kam, egal wie schwer der krank war, hat eine Besserung, eine Veränderung erlebt. Jeder. Und die Leute, für die ich gebetet habe, wo nichts passiert ist, ich kann dir genau sagen, was häufig das Problem war, dass diese Person einfach zu lange mit ihrer Krankheit gelebt hat und zu eng damit verwurzelt war, und aus irgendwelchen Gründen nicht bereit war, dagegen aufzustehen. Weil man kann sich auch sehr wohlfühlen mit seiner Krankheit. Und manchmal sind Leute, haben sich so lange wohlgefühlt damit oder haben so lange damit gelebt und sich in ihr Schicksal reingegeben, dass sie am Ende nicht mehr in der Lage sind, sich davon zu entflechten. Das ist wie manchmal Frauen im Natürlichen. Frauen über 20 Jahre vielleicht mit einem Mann verheiratet sind, der sie schlägt und misshandelt. Und sie entscheiden sich immer wieder, ihn nicht zu verlassen. Und das ist ein Grund, warum man seinen Mann verlassen kann. Das ist ein ganz legitimer Grund. Und warum der nicht so explizit hier, du das in der Bibel liest, ist, weil der Herr gar nicht davon ausgegangen ist, dass das vorkommt, weil das gehört gar nicht rein. Aber es gibt im Alten Testament sehr wohl Gesetze darüber, dass zum Beispiel die Frau in das Haus ihrer Eltern zurückgehen kann, wenn der Mann sie entsprechend schlecht behandelt und so weiter. Aber ganz abgesehen davon, ja, ich erlebe das oder habe das mehrmals erlebt in Seelsorgegesprächen, dass Frauen selbst in so einer Situation nicht innerlich dagegen aufstehen wollten. Was haben sie gemacht? Ja, ich war ja selber schuld. Ja, der Mann der kann ja gar nichts dafür. Und er hatte so eine schlimme Kindheit und ich verstehe es ja und so weiter. Und ich habe mich ja wirklich dumm angestellt und so weiter. Aber wenn du nicht bereit bist, innerlich aufzustehen, und irgendwann kommt der Punkt, wo es in einem Drama endet. Und warum kommt der Punkt? Das ist eigentlich ganz einfach, warum dieser Punkt kommt. Dieser Punkt kommt, weil man sich so liiert hat und so verbunden hat mit dieser Situation, dass man nicht mehr in der Lage ist oder bereit ist, eine Entscheidung dagegen zu treffen. Weil man hat sich so seelisch an diese andere Person gebunden oder an die Krankheit gebunden, dass man einfach eben nicht mehr in der Lage ist zu sagen, ich stehe auf. Aber das braucht's. Das brauchst. So, er ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Dann haben wir noch in Markus 9, Vers 27, haben wir auch noch so eine Stelle. Da geht es um einen Jungen, der besessen war, mondsüchtig oder wie auch immer das übersetzt ist. Und Jesus redet kurz mit seinem Vater und sie brachten ihn und der Geist zerrte ihn hin und her und die Jünger hatten sich alle schon dran versucht und keiner konnte ihn austreiben. Und Jesus, ich glaube, warum er den Vater fragt, ist nicht, weil er diese Information brauchte, um den auszutreiben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er wollte einfach dem Vater so ein bisschen Hoffnung machen, sich dafür ein bisschen interessieren. Und der Vater erklärt dann, ja, und er hat ihn schon oft ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Mit anderen Worten, er wollte den Vater dazu bringen, sich zu äußern. Was erwartest du jetzt von mir? Du hast mir jetzt gerade gesagt, meine Jünger können das nicht. Warum kommst du jetzt zu mir? Willst du dich jetzt beschweren über meine Jünger oder hast du darüber hinaus mehr Erwartungen? Und hier formuliert es der Vater. Und dann spricht Jesus zu ihm, wenn du etwas kannst. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn du etwas kannst. Wenn du denn was kannst. Nein, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Mit anderen Worten, der Vater kommt auf einem relativ niedrigen Niveau von Erwartung, aber er ist bereit, hochzugehen, indem er nämlich sagt, ja, also Du fragst jetzt nach. Das heißt also, der Fall interessiert dich. Also wenn du es irgendwie kannst, ich flehe dich an, tu was für meinen Sohn. Und dann sagt Jesus, will ihn zuerst noch auf ein höheres Niveau bringen und sagt, was heißt, wenn du was kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich. Ja, und was sagt er dann? Nein, jetzt habe ich es wieder verblättert. Und sogleich, das ist Markus 9, Vers 24, und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen, steht hier noch in Klammer, von meinem Unglauben. Ich glaube, Herr, ich tue alles. Mit anderen Worten, er hat nicht den Sohn aufgerichtet, weil das war jetzt so ein Fall, wo ich sagen würde, Koma-Patient. Fällt in die Kategorie Koma-Patient, weil der war mit dem Dämon so beschäftigt, da ging nichts. Also war der Vater die Person, die ihn gebracht hatte, die Ansprechperson. Was macht Jesus? Er richtet ihn auf. Er richtet ihn zuerst auf, zuerst dem Vater, damit er einen Verbündeten hat. Und dann, was passiert dann? Im Vers 27 heißt es dann, und er ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Er trieb den Dämon aus und dann richtete er den Jungen auf. Wieder dasselbe, genau dasselbe. Und übrigens in Lukas 6, Vers 8, das ist interessant, ist nochmal dieselbe Stelle mit dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte in der Synagoge. Und auch dort sagt er, steh auf und stell dich in die Mitte. Und dann heißt es, da stand er auf und stellte sich dorthin. Ist das nur eine Beschreibung der Abläufe, so Wortfüller? Also wenn du dir mal überlegst, wenn man die Berg, du kannst das selber auch nachtesten, wie lang war die Bergpredigt? Du setzt dich hin und fängst an, in Matthäus 5 zu lesen und liest durch bis Kapitel 7. Also erst, wie Jesus auf den Berg stieg und dann die ganze Predigt. Und dann weißt du, wie lang die ging. Ich weiß nicht, vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Vielleicht auch einen ganzen Tag. Vielleicht hat er Pausen dazwischen gemacht. Das ist nicht aufgezeichnet. Aber das war eine Predigt. Und wenn du jetzt guckst, das sind schon 3 Kapitel. Nur eine Predigt. Das heißt also, es sind nicht alles, was Jesus gesagt hat und getan hat von den 3 Jahren, ist aufgezeichnet, sondern es sind Zusammenfassungen, denn er hat diese Predigt nicht nur einmal, sondern ich würde mal sagen, wahrscheinlich zig Male, Dutzende von Malen an den verschiedensten Orten gehalten. Denn sonst wäre es unmöglich, von einmal hören wäre es unmöglich, dass die Evangelisten die aufschreiben könnten. Ja, selbst wenn du mitschreibst, selbst wenn du dir Notizen machst, von einmal hören, ist das unmöglich. Aber das ist, was Jesus wieder und wieder und wieder und wieder gepredigt hat. Das heißt, die Evangelien sind eigentlich, wenn du dir überlegst, dass das 3 Jahre Dienst von Jesus ist, sehr knapp gehalten. Warum stehen dann solche völlig unwichtigen Beschreibungen, was man ja selber auch weiß, wie er stand auf und ging in die Mitte oder steh auf und stell dich in die Mitte. Warum ist das dann so beschrieben? Das ist doch kein Zufall. Das Wort hat ja nicht in erster Linie der Evangelist sich ausgedacht, sondern der Heilige Geist hat es ihm wie ein Stück weit diktiert. Also hat das eine Bedeutung. Und es zeigt, man muss innerlich aufstehen. Jeder Kranke, der Heilung empfangen möchte, muss innerlich aufstehen. Und wenn er es nicht kann, weil er, sage ich mal, in die Kategorie Koma-Patient fällt, dann muss es jemand geben, der eine Verantwortung für ihn hat, sei es eine Ehefrau, ein Ehemann, eine Mutter, ein Vater oder ein Kind oder eine Großmutter oder irgendwer, der sich verantwortlich fühlt für diesen Menschen, der muss innerlich gegen diese Krankheit aufstehen, muss sagen, ich lasse das nicht zu, dass mein Kind hier im Koma einfach dahin schwindet. Und so funktionieren Dinge. Was ist das Problem? Wir sind gar nicht trainiert, innerlich aufzustehen. Wir schaffen es nicht, morgens aufzustehen, wenn unser Wecker klingelt. Wie wollen wir dann in so einer Situation, wo der Leib gar nicht aufstehen kann und wo alles trostlos scheint, wie wollen wir in so einer Situation aufstehen, wenn wir es nicht in der normalen Situation schaffen? Wenn wir es nicht schaffen, in kleinen Kleinigkeiten innerlich aufzustehen, wenn wir uns lieber hingeben, den Schnupfen zu bejammern, als aufzustehen und zu sagen, ich bin geheilt durch die Striemen Jesu. Oder was weiß ich, wenn der Nacken steif ist oder der Rücken steif ist oder was auch immer. Ich kann mich erinnern, wir hatten 1992 hatten wir mal Besuch aus der Ukraine, so ein Musikteam, so 10, 12 Männer, die wir eingeladen hatten und die haben da so eine Art Konzert gemacht und haben dann eben auch, wir haben ihnen dann auch Geld eben mitgegeben für ihre Missionsarbeit, die sie da hatten in der Ukraine und so weiter. Und die hatten wir praktisch privat untergebracht und also 2 Leute hatten eigentlich ihre Wohnung sozusagen zur Verfügung gestellt. Und Ich war immer durch das Reden, durch das Übersetzen, bin ich morgens die Erste gewesen, die gekommen ist. Und dann sagten sie mir, ja, dieser eine junge Mann, der kann nicht aufstehen, der hat einen völlig steifen Nacken, dem geht's ganz schlecht. Und das ist immer nicht gut. Weil meistens, wenn so Leute kommen, die haben dann auch nicht wirklich eine Krankenversicherung, die greift und so weiter. Und wir waren vielleicht damals auch nicht so versiert. Man macht ja, irgendwann macht man ja alles zum ersten Mal. Und dann habe ich gedacht, Herr. Und dann habe ich gesagt, so, dann stellen wir uns jetzt alle um den rum und beten für den. Und dann habe ich ihm gesagt, erwarte, dass Gott jetzt was tut. Wir hatten ja gar keine andere Wahl. Also haben wir gebetet und der Herr hat was getan. Und der junge Mann, der war so überrascht, du konntest ihm richtig ansehen. Und das ist, was der Herr macht, wenn du jemanden nur dazu bringen kannst, eine Bereitschaft zu entwickeln, aufzustehen. Ja, und er hat ein paar Mal, ist er noch so rumgelaufen und hat gesagt, der war völlig steif, er konnte den Nacken nicht bewegen. Und ich meine, da kriegst du einen Schreck, wenn du irgendwo aufwachst und einen völlig steifen Hals hast und was auch immer es war, ist mir auch völlig egal, es war dann weg. Warum? Weil da eine Entschlossenheit da war. Und ich kann euch sagen, ich war entschlossen, dass der jetzt sofort Heilung empfängt. Weil ich überhaupt keine Lust hatte auf die Probleme, die alle dran hingen, wenn nicht. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und wir sollten eine heilige Entschlossenheit entwickeln, uns nicht alles bieten zu lassen und eine heilige Entschlossenheit, uns nicht auf die Jämmerchenseite zu stellen und ach, mir geht's gar nicht gut und ja und und soll ich euch was sagen? Und das sage ich ganz offen und ganz ehrlich und da habe ich auch kein Problem damit, dazu zu stehen. Mir ist es auch manchmal drum, so richtig ums Jammern, dass ich einfach mal so richtig, ach, ich möchte manchmal so gerne mal allen erzählen, wie schlecht es mir geht und was mir alles wehtut und wo mir überall der Schuh drückt. Das ist eine Versuchung, die hat jeder einzelne Mensch. Und die hört auch nicht auf. Ich habe gedacht, irgendwann hört es vielleicht auf. Nein, es hört nicht auf. Und du kannst eben noch ganz große Siege mit dem Herrn erleben. Und kannst eine wunderbare Zeit haben mit dem Herrn. Und im nächsten Moment schwappt irgendeine Welle über dir zusammen und du musst dich entscheiden, tauche ich auf oder bleibe ich unten und jammer ein bisschen. Und die Zeit, bis du dich zum Auftauchen entschieden hast, sollte immer kürzer werden. Und du trainierst dich, Auftauchmechanismen zu entwickeln. Ich mache das. Ich habe meine Lobpreis-CDs, die mache ich an, ganz laut, laut in Sprachen beten, um mal richtig Bescheid sagen, was jetzt hier gleich passieren wird. Im Positiven natürlich. Was ich erwarte, was jetzt hier passieren wird und was ich erwarte, was jetzt hier verschwinden wird und was jetzt hier kommen wird. Und das dauert manchmal länger, als mir lieb ist. Das kann manchmal gut eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde in Anspruch nehmen. Und dann passiert Folgendes, dann sei es, dass das Telefon klingelt, sei es, dass man eine E-Mail bekommt, irgendeine Information von außen kommt an einen ran und wirft einen so auf den Boden, dass man das Gefühl hat, ich bin doch gerade aufgetaucht, wieso jetzt schon wieder? Und dann gibt es nur eins, wieder die CD anmachen, wieder, also es ist mein Weg, du kannst andere Wege haben, ein anderer geht vielleicht raus und sagt, ich habe einen Hund, der freut sich, wenn ich mit ihm laufen gehe, ich gehe raus in den Wald und rede dort laut in Sprachen und bete dort. Ein anderer macht irgendwas anderes. Es schafft dir einfach da deinen Raum. Und noch eine andere Situation, wo es auch ums Aufstehen geht, das fand ich ganz interessant. Übrigens Apostelgeschichte 3, Vers 7, der Lahme an der schönen Pforte. Genau dasselbe Prinzip. Petrus sagt ihm, was passieren wird, also richtet ihn innerlich auf. Gold und Silber habe ich nicht. Was ich aber habe, keine Angst, du kriegst was. Wart's ab, du kriegst was. Im Namen Jesu sage ich dir, steh auf. Und als kleine Hilfestellung ergreift er seine Hand und zieht ihn hoch. Warum? Weil er genau wusste, er schafft es vielleicht nicht, er kann sich innerlich aufrichten und das hat er getan, sonst hätte er sich nicht äußerlich aufrichten können. Aber Petrus hat einfach gesehen, er hat sich innerlich aufgerichtet und hat ihn genommen. Und als er sich äußerlich auch aufgerichtet hat, kam die Innenseite nach außen, weil genau das passiert, wenn du innerlich aufstehst, kommt das, was innen ist, nach außen. Und wer ist in dir? Jesus, der Heilige Geist. Aber wenn du es zubutterst mit dem von außen, je nachdem, du musst entscheiden, was lasse ich dominieren? Das Innere aufstehen und das bringt meinen Körper dazu aufzustehen, egal wie lange es dauert, oder die äußeren Wahrnehmungen, das, was ich von meinem Körper an Signalen empfange. Wer hat die Oberhand? Da ist auch die Stelle wieder, aufrichten, kleine Handhilfe. Und dann ganz anderes Thema, Apostelgeschichte 12, Vers 7. Petrus im Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite. Mit anderen Worten, ey, kleiner Hinweis, richte dich auf, jammer dich hier nicht fertig, komm, schlaf jetzt hier nicht, schlummer jetzt hier nicht, bemitleide dich jetzt nicht, steh auf, wir haben was zu tun, wir gehen jetzt hier. Da steht auch nicht, er tippte ihn an und weckte ihn, sondern er weckte ihn durch einen Schlag an die Seite. Ich glaube nicht, dass er ihn weckte, weil er so fest geschlafen hat, denn ich meine, überleg dir, wie gut du auf einem Gefängnis, Steinboden und mehr wird dort nicht gewesen sein, schlafen kannst. Ich meine, musst du dir mal ein bisschen in der Geschichte angucken, wie solche Gefängnisse aussahen zu der Zeit. Ja, da war noch nichts mit Amnesty International und das Recht auf einen eigenen Fernseher in der Zelle und so weiter. Da hattest du nichts, außer wenn du Glück hattest, hattest du noch einen Stein zum unteren Kopf legen. Oder warst nicht so dicht an der Wand gefesselt, angekettet, dass du dich noch hinlegen konntest. Das war schon komfortabel. Das heißt, der hat da nicht so wahnsinnig gut geschlafen. Nein, was hat der Engel gemacht? Der hat ihm einen richtigen Stoß versetzt, um ihm bewusst zu machen, hey, Petrus, steh auf! Lieg hier nicht rum und gib dich in dein Schicksal rein. Genau das war die Hilfe, die er brauchte. Und er sprach, also er weckte ihn durch einen Schlag in die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Ich glaube, Petrus wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und es heißt ja dann später auch, dass er sich gerade noch ein bisschen Gedanken macht, ob er das nur träumt oder ob das wirklich geschieht. Und schon steht er da vor der Tür von der Magd. Die war innerlich auch noch nicht aufgestanden. Die war gar nicht innerlich aufgestanden und hatte schon ein gutes Bekenntnis gesprochen. Und als es geklopft hat, hat sie gesagt, das ist Petrus, weil der Herr hat ihn befreit. Wir haben ja gebetet. Nein, der hat die Tür wieder zugeschlagen. Und ein Geist, da steht, glaube ich, der Geist von Petrus draußen. Ja, wir müssen uns einfach diese Situation manchmal ein bisschen menschlicher, ein bisschen realer vorstellen. Lass dich aufwecken, steh innerlich auf. Und die Schwiegermutter ist aufgestanden, das Fieber verließ sie sogleich. Und was tat sie dann? Oh, jetzt wo ich geheilt bin, muss ich mich erstmal ausruhen. Jetzt hatte ich so schwer Fieber, mein Körper, also mein Kreislauf ist jetzt noch nicht auf dem Posten, um irgendwas zu machen. Nein, sie diente ihnen. Und einer der größten Fehler, den Gläubige machen, ist, wenn sie den ersten Schub von Heilung erleben oder wenn sie Heilung erleben an ihrem Leib, dass sie nicht anfangen, dem Herrn zu dienen. Und wie dienst du dem Herrn? Indem du der Gemeinde dienst, indem du deine Gaben einbringst. Und das ist ein Grund, und das habe ich über die Jahre, ich erzähle keine negativen Beispiele, aber wenn ich es wollte, ich könnte euch Beispiele und Beispiele und Beispiele erzählen von Leuten, die geheilt worden sind von heftigsten Sachen und sich aus irgendeinem Grund nicht entschließen konnten, Gott dankbar zu sein und ihm zu dienen. Und die einige Zeit später mit denselben oder mit stärkeren Krankheiten da niederlagen. Ob ich jetzt die Leute, die schon durch die Gemeinde gelaufen sind, nehme oder ob ich Leute nehme, die ich von früher kenne. Ich habe das so, so oft erlebt. Und auch das ist ein göttliches Prinzip. Wenn du etwas empfangen hast vom Herrn, fängst du an zu dienen. Was machte sie? Jetzt kam Jesus endlich zu seinem Abendessen. So, aber noch bevor er richtig gemütlich sich niederließ, ja, und das ist jetzt wieder auch ein bisschen die Perspektive derer, die wir Jesus nachtrachten, die wir sein wollen wie er, die wir ihm nachfolgen und die wir diese Manifestation im Dienst haben wollen, die er hat. Und er hat es uns zugesagt. Er hat gesagt, dieselben Werke wie ich und größere Werke, weil ich zum Vater gehe. Mit anderen Worten, ich habe ja nur 3 Jahre Zeit. Und was ich in 3 Jahren mache, könnt ihr in 30 Jahren machen und dann habt ihr noch viel mehr Frucht als ich. Das ist sein Plan mit uns, mit jedem von uns. Aber wir müssen auch schauen, wie lief es bei ihm, wie hat er es gemacht und was hat er gemacht. Also sie diente ihnen. Da waren sie vielleicht gerade ganz gemütlich beim Essen, es war inzwischen Abend geworden und die Sonne war untergegangen. Und weil sich das Ding von der Synagoge natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet hatte, Vers 32, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und Vers 33, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Prima. Du wolltest nichts anderes als einen ruhigen Abend haben. Da musst du erstmal die Köchin wieder auf die Beine stellen, damit es was zu essen gibt. Ja, und als es dann endlich gemütlich und ruhig wurde, ist die ganze Stadt vor der Tür. Und was macht Jesus? Nee, Leute, kommt morgen wieder. Ruht euch aus und ich, nee, mir ist jetzt nicht danach. Nee, ich habe auch mal frei. Das musst du doch verstehen. Ich will das Fußballspiel schauen. Du musst das doch verstehen, dass ich auch mal frei haben möchte. Jeder hat doch ein Recht. Leute, ich habe den ganzen Tag heute gedient. Was willst du denn von mir? Ist es nicht genug? Das ist nicht seine Haltung. Und mit dieser Haltung wirst du auch nichts erreichen. Und ich kann dir eins sagen aus eigener Erfahrung. Der Herr wird, wenn du die Tendenz hast, dich zu überarbeiten, wird der Herr dich auch zur Ruhe bringen. Aber im Gegensatz zu vielleicht bestimmten Aktivitäten oder einem bestimmten Zeitgeist, auch unter den Christen vor 20 Jahren, besteht im Jahr 2010 nicht unbedingt die Gefahr, dass sich die Christen in der Gemeinde überarbeiten. Dass sie zu viel Zeit in der Gemeinde oder für die Gemeinde verbringen. Und das ist ein Grund, warum so wenig Leute in göttlicher Gesundheit leben und warum sie so viele Mühen in ihrem Alltag haben. Warum? Weil sie nicht da sind, wo sie sein sollten, zu den Zeiten, wo sie dort sein sollten, im Hause Gottes, um das zu tun, was der Herr vorbereitet hat, damit er das tun kann, womit sie sich sonst mühen müssten. Weil das ist das göttliche Prinzip, dass wir seine Last auf uns nehmen. Was ist seine Last? Menschen, die der Herr uns gibt, zu dienen, da zu sein, wo er möchte, dass wir sind. Zum Beispiel heute Abend, und ihr macht das super, ihr tut heute Abend wirklich was für eure Gesundheit. Für einen fortschreitenden Heilungsprozess, wo immer ihr Heilung braucht, und für Gesunderhaltung, wenn man jetzt gerade aktiv gesund ist im Moment. Dass das so bleibt, weil ihr nämlich dort seid, wo ihr sein sollt. Da, wo der Herr euch weiter ausbilden will und vorwärts bringen will. Weil der Herr sucht händeringend Leute, die bereit sind, den Nationen hinzugehen und zu predigen. Und nicht nur nach Indien. Wisst ihr, dass Indien eins der am meisten und besten evangelisierten Länder der Erde ist? Ich verstehe manchmal gar nicht, warum immer alle als Missionare nach Indien gehen wollen. Oder auch viele afrikanische Länder, die brauchen uns gar nicht. Wisst ihr, wie viele Missionare, wie viele Afrikaner hier in Europa sind und Gemeinden gründen und so weiter? Ich glaube, dass der Ruf im Jahre 2010 darin besteht, geh zu den Nationen, die direkt vor deiner Tür stehen. Geh zu den Leuten, die vor deiner Tür sich versammeln, die der Herr dir vor die Tür stellt. Versteht mich richtig, es gibt immer Leute, die berufen sind, irgendwo hinzugehen. Regina wird jetzt demnächst gehen. Und das ist eine Berufung vom Herrn und solche Leute gibt es immer. Aber das meine ich nicht, wenn ich davon rede, sondern ich rede von diesem, das wollte ich schon immer mal machen oder so ein ganzer Run. In den letzten Jahren ist es nicht mehr so schlimm, aber ich kann mich erinnern, es gab Zeiten, da ist jeder nach Indien. Was, du warst noch nicht in Indien in der Mission? Aber da kannst du sehen, wie Blinde sehen werden, da werden Kranke geheilt und so weiter. Und ich erinnere mich noch genau, wir sind zu einer Zeit in die Ukraine gegangen, 1991, wo es zumindest im deutschsprachigen Raum, außer beim AVC, also Komitee für verfolgte Christen, die ja schon immer in den Ostblockländern was gemacht haben, aber sonst war es nicht sehr lukrativ, dorthin zu gehen in die Mission. Ja, niemand ging dorthin und nach Indien ging man, das war in den 90er Jahren, da ging man nach Indien in die Mission. Weil da waren schon gebahnte Wege und alles. Und der Herr hat mir gesagt, in die Ukraine. Und ich bin dort hingegangen. Und jetzt, 20 Jahre später, ist ein Riesenran. Jeder will da irgendwie hin. Und der Herr führt Leute ganz speziell, ganz spezifisch. Und das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber so dieser Missionstourismus. Und ich habe dieselben Sachen in der Ukraine gesehen. Ja, ich habe Leute gesehen, die geheilt worden sind spontan und da gibt es eine Frau, das ist so lustig, an die erinnere ich mich auch, wir waren vor, wann war das, 2007 war Manfred mitten, haben wir ein Seminar in der Gemeinde gemacht über Geistesgaben und das Erste, was war, kamen auch Geistesgaben, also wir haben angefangen auch zu praktizieren und da hatte der Manfred, glaube ich, du warst, glaube ich, hattest ein Wort für jemanden mit Rückenproblemen und dann kam so eine sehr kleine, sehr, sehr korpulente Frau nach vorne. Und wir haben für sie gebetet und seitdem, jedes Mal, wenn ich komme, stürmt sie auf mich zu, umarmt mich und sagt, liebe Grüße an deinen Mann, uns ist immer noch gut, seitdem, immer noch. Du kannst diese Dinge da erleben, wo der Herr dich hinsendet. Es mag nicht der Ort sein, wo du dir ausgesucht hast. Ja, ich erwähne hin und wieder mal, ich hätte mir nie freiwillig ausgesucht, hierher zu kommen. Und wenn ich meine Seele frage, die ist immer noch unentschlossen. Es gibt Tage, da fühlt sie sich sehr wohl hier und es gibt Tage, da sagt sie, mein Gott, was machst du hier überhaupt? Ja, aber ich frage meine Seele nicht, sondern ich habe den Herrn gefragt und viele, viele Dinge, viele positive Begleitumstände in meinem Leben haben sich einfach gefügt, ohne dass ich etwas dafür gemacht habe. Mein Lebensstandard, ob es jetzt finanziell ist oder ob es Beziehung oder all das ist, hat sich erhöht um ein Vielfaches, wenn ich dran denke, gegenüber den Zeiten, wo ich in Deutschland war. Und ich kann nicht sagen, dass ich dem besonders nachgejagt bin. Aber wenn du an dem Ort bist, wo der Herr dich haben will, dann laufen die Dinge einfach. Dann funktioniert es einfach. Preis dem Herrn. Jesus hat einfach das getan, wozu er auf der Erde war. Nämlich Vers 34 in Markus 1, und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten. Du kannst auch noch drüber nachdenken, warum da steht, er heilte viele. Es waren ja alle Kranken da. Er steht nicht da und er heilte alle, sondern stand da, er heilte viele. Ich glaube, er heilte die, die bereit waren, dieser Aufforderung, steh auf, Folge zu leisten. Ich glaube, dass genau die geheilt wurden und bei dem wurden Dämonen ausgetrieben. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt, auf den ich noch ganz kurz eingehen möchte. Weil das hat sehr viel mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, damit du innerlich aufstehen kannst, musst du dich trainieren. Vers 35, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er, also Jesus, auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und das ist etwas, was du trainieren musst. Und ein einsamer Ort ist wirklich ein einsamer Ort. Und manchmal ist der Ort, wo du mit dem Herrn alleine bist, auch ein sehr einsamer Ort. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass es ruhig ist und niemand dich stört, sondern vielleicht erlebst du Dinge mit dem Herrn, die so großartig sind, und dann kommst du zu deinen Freunden oder zu deinen Bekannten und du willst ihnen etwas darüber erzählen. Und sie klopfen dir nur auf die Schulter und ja, wir waren auch schon mal so begeistert. Und du weißt, du warst an einem Ort mit dem Herrn, wo sie noch nie waren. Und du möchtest gerne sie eigentlich mitnehmen, aber sie verstehen es nicht und sie wollen es nicht. Oder sie sind innerlich nicht aufgestanden. Und dann bist du sehr einsam an diesem wunderbaren Ort mit dem Herrn. Und solche Zeiten werden zunehmen, je mehr die Salbung in deinem Leben zunimmt. Und das Gute ist eigentlich, du kannst lernen, in dieser Einsamkeit den Herrn als das Wichtigste in deinem Leben zu sehen. Weil das musst du tun, sonst hältst du die Einsamkeit nicht aus. Und plötzlich nimmt der Herr einen Platz ein, den er nie vorher eingenommen hat. Plötzlich wird der Herr zu etwas Besonderem, was er nie vorher war. Plötzlich merkst du, das ist mein einziger Vertrauter. Wisst ihr, wie oft habe ich gedacht, Herr, ich habe eigentlich nur dich. Ich habe ja gar nichts anderes. Was habe ich denn noch sonst? Ich habe doch nur dich. Und versteht mich jetzt richtig, ja? Nicht, dass ihr jetzt alle zu Manfred schaut, was macht der alles falsch. Aber es gibt einen Ort in unserer Seele, den kann nur der Herr ausfüllen. Und damit wir dorthin kommen, dass der Herr diesen Ort ausfüllen kann, und wir das wirklich erleben, müssen wir uns an einen einsamen Ort zurückziehen. Und auch wenn wir verheiratet sind und sehr viel zusammen machen und zusammen arbeiten und zusammen leben und sehr vieles miteinander teilen, gibt es Orte, wo wir jeder alleine mit dem Herrn sind. Weil jeder von uns ein eigenständiger Mensch ist mit einer eigenständigen Berufung. Es ist nicht gegeneinander, Manfred hat nicht eine ganz andere Berufung als ich. Aber es gibt Teile, dazu ist er berufen und es gibt Teile, dazu bin ich berufen. Er ist zum Beispiel dazu berufen, eine Bibelübersetzung zu machen. Der Herr weiß, warum er mich nicht dazu berufen hat. Ich weiß es auch. Ja, und ich glaube, sowohl Manfred als auch der Herr wissen, warum er nicht dazu berufen ist, Lieder zu schreiben zum Beispiel. Und da gibt es auch Bereiche, wo ein anderer Mensch, so gern er dich hat und so eng du mit ihm bist, nicht wirklich versteht. Und wenn du diese einsamen Orte meidest und wenn du versuchst, in der Masse zu bleiben, wenn dir das, dass du von anderen verstanden wirst und dass sie dich alle mögen und dass sie alle für dich sind, wichtiger ist, wenn du diese Einsamkeit nicht bereit bist, hin und wieder auszuhalten, das heißt ja nicht, dass du keine Freunde hast, aber wenn du nicht bereit bist, das auszuhalten, wenn du nur an dem Ort sein willst, wo all die anderen auch sind, dann wirst du das Wichtigste verpassen, dann wirst du nämlich nicht in diesen Heilungsdienst von Jesus reinkommen. Und das ist ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt. Und dann ist interessant, im Vers 36, und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren, und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, ich übersetze jetzt mal in unsere Sprache, Mensch Jesus, wo bist du denn? Wir suchen dich alle. Und in dem einen Moment kann es so sein, dass du ganz alleine bist, irgendwo an einem Ort. Und im nächsten Moment plötzlich macht der Herr Türen auf und plötzlich bist du die angesagteste Person und alle suchen dich und jeder möchte gerne, dass du mit ihm Gemeinschaft hast oder ihm dienst oder was auch immer. Und das erlebst du auch, wenn du diesem Dienst Jesu nachfolgst, wenn du diesem Heilungsdienst nachfolgst. Es gibt Zeiten, da denkst du manchmal, Mensch, die Leute sterben lieber, als dass sie bereit sind, dass ich für sie beten darf. Und das ist ein sehr einsamer Ort, wenn du siehst, wie Leute sterben, weil sie nicht bereit sind, aufzustehen und Heilung in Anspruch zu nehmen. Und auf der anderen Seite, aber dann geht plötzlich, ich weiß gar nicht, was passiert, es ändert sich manchmal plötzlich. Und Leute sind da und es funktioniert und es läuft gut und du betest für Leute und ja, sie erleben Heilung und das ist super und ein gutes Zeugnis nach dem anderen. Und der gleiche Ort, die gleichen Personen zu einer anderen Zeit, kurze Zeit danach und du bist wieder der Einsamste inmitten all dieser Leute. Und das ist ein Teil dieses Heilungsdienstes von Jesus. Und wenn wir jetzt sozusagen Semesterferien machen, will ich euch ermutigen, in zwei Bereichen wirklich aktiv zu werden. Zum einen, dass ihr weiter studiert, dass ihr im Selbststudium dranbleibt und vielleicht auch über all die, man kann vorne anfangen beim Matthäus-Evangelium und einfach die vier Evangelien durchlesen und bewusst vielleicht jede der Heilungsgeschichten sich bewusst machen, sich anfangen vorzustellen, vielleicht auch mal miteinander vergleichen, was betont Matthäus, was betont Markus, was betont Lukas. Lukas war ja Arzt, Markus war der, der von der Kraft fasziniert war. Der hat alles aus der Perspektive der Kraft gesehen. Und diese Sachen miteinander vergleichen, das studieren, auch dem Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, zeig mir auch, ich möchte auch mal solche Sachen aus dem Wort rausfinden, wie da vorne mal gepredigt werden. Das ist doch dasselbe, was ich schon 100-mal gelesen habe. Woher wissen die das, was die wissen? Also ich weiß, ich habe Jahre in Gottesdiensten gesessen und habe gestaunt und habe gedacht, das ist doch dieselbe Bibel, die ich lese. Wieso komme ich nie auf sowas? Wie kommen die da drauf? Und ich kann dir jetzt sagen, als jemand, der auch hin und wieder mal auf sowas kommt, ich kann dir sagen, wie das funktioniert. Frühmorgens, wenn es noch sehr dunkel ist, ziehst du dich an einen einsamen Ort zurück und hast Gemeinschaft mit dem Herrn. In welcher Form? Vom Wort Gottes und mit Gebet. Und du trainierst dich, nicht die Wogen über dir zusammenschwappen zu lassen, sondern in allen Bereichen immer wieder aufzustehen, immer wieder aufzustehen, immer wieder aufzustehen und nochmal aufzustehen und nochmal aufzustehen. Und der zweite Punkt ist das Praktikum neben der Selbststudienzeit. Und das Praktikum besteht eigentlich schlichtweg darin, dass du sagst, Herr, ich lege mich jetzt fest, und das ist eine freie Sache, die du machen kannst, ich lege mich jetzt fest, von jetzt bis zur nächsten Heilungsschule im September werde ich jede Gelegenheit nutzen, wo Leute krank vor mir sind und ich werde ihnen wenigstens anbieten, für sie zu beten. Egal wie blöd ich dastehe, egal ob ich mich blamiere und selbst wenn gar nichts passiert, das ist dein Problem, Herr. Da musst du lernen zu sagen, was passiert, wenn nichts passiert? Ist doch mir egal. Ist doch mir egal. Gott bestätigt doch sein Wort. Ich bin doch nur dafür verantwortlich, meinen Teil zu tun. Das, was passiert, ist nicht meine Kompetenz, sondern seine. Es ist sowieso nicht meine Kraft. Es sind sowieso nicht meine Hände. Es ist sowieso der Herr, der heilt. Aber er braucht meine Hände und meinen Mund, dass ich Leute dazu einlade. Und ich will euch ermutigen, schnell zu sein, Leuten das anzubieten. Aber dezent und zurückhaltend. Ich mache es oft so, dass ich den Leuten kurz das erzähle, dass es die Möglichkeit gibt und sage dann, du musst dich auch nicht jetzt entscheiden, du kannst auch gern wieder auf mich zukommen. Und dann muss man ein bisschen wahrnehmen, wie reagiert die Person, wenn man merkt, oh, die Person ist im Moment ganz so, dass man dann sagt, weißt du was, du kannst gern, ist überhaupt kein Problem, muss man auch erstmal drüber nachdenken vielleicht, du kannst gerne auf mich zukommen, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest. Und dann siehst du auch, ob die Person bereit ist oder nicht. Und du hast es nicht aufgedrängt und die Person hat es nicht über sich ergehen lassen und es ist wieder nichts passiert. Und wenn jemand sagt, ach ja, gern. Oder wenn jemand nur sagt, ja, nützt nichts, du schadst nichts, dann okay, los geht's. Ja, und dann kurz und prägnant einfach der Krankheit gebieten, dass sie geht, göttliche Heilung aussprechen von Kopf bis Fuß, wo auch immer. Ja, und auch weise sein, weise sein. Wo und wem du die Hände auflegst. Ich habe auch schon für Leute gebetet, das ist auch nicht so gesetzlich mit dem Hände auflegen. Ich habe auch schon für Leute gebetet, vor allem wenn es Männer sind. Manchmal gibt es so eine Situation. Du kannst nicht sagen, ich bete prinzipiell nicht für Männer um Heilung, außer für meinen eigenen. Dann stehst du in so einer Situation wie eben da. Ich denke, ich komme da rein. 8 oder 9 Männer standen da, verzweifelt, einer lag am Boden. Ja, ich bete nicht für Männer. Ich muss ihm ja nicht die Hände auflegen. Das können ja die anderen machen. Ja, da musst du einfach weise sein. Aber wenn ein Kranker vor dir ist, vielleicht bist du der Einzige oder die Einzige, die bereit ist, für ihn zu beten. Man muss nicht unbedingt Hände auflegen. Du kannst auch der Person sagen, weißt du was, leg doch einfach deine Hand auf die Stelle. Dann kannst du gleich noch erleben, wie die Kraft Gottes durch deine Hand fließt. Mache ich ganz oft. Oder gerade bei Frauen auch im ganzen Bauch- und Brustbereich sage ich mal, leg deine Hand auf und ich lege meine Hand auf deine Hand. Ja, und dann vermeidet man auch alle Fallen, die sich da auftun könnten. Da müssen wir auch weise werden. Und auch wenn die Leute manchmal so aussehen oder sagen, ja, ist nichts passiert, wart's ab. Wart's ab, es ist nicht alles so, wie es aussieht. Also, in dem Sinne wünsche ich euch gesegnete Semesterferien. Seid kühn, steht selber auf, wenn Situationen kommen und ermutigt andere auch aufzustehen. Amen.